ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Es könnte knapp werden für Dietmar Woidke am Mittwoch im Landtag. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Heute ist der Tag vor der Ministerpräsidentenwahl. Ich bin Irina Grabowski. Hallo in die Runde. Am Vorabend der Ministerpräsidentenwahl liegt ein frischer Brandenburg-Trend vor. Erste Erkenntnis aus der Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag des RBB. Wenn an diesem Sonntag Landtagswahl wäre, hätten SPD und BSW keine Mehrheit mehr. Bisher haben sie 2 Sitze mehr als die Opposition im Landtag. Zweite Erkenntnis: Die Brandenburgerinnen und Brandenburger stehen der angehenden Koalition mehrheitlich skeptisch und kritisch gegenüber. Nur 30% der Befragten finden die Koalition aus SPD und BSW sehr gut oder gut. Mehr als 60% finden sie weniger gut oder sogar schlecht. Unser Landespolitikreporter Thorsten Südow mit weiteren Zahlen und Erkenntnissen.
Die neue Brandenburger Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und dem Bündnis Sarah Wagenknecht finden nur Anhänger des BSW gut, laut Infratest DIMAP 81%. SPD-Anhänger sind skeptisch. Jeder Zweite sieht darin nichts Gutes. Nur 44% der potenziellen SPD-Wähler finden die Koalition gut, die ihr Landesvorsitzender Woidke in wenigen Stunden anführen soll. Besonders stark, mit mehr als 80%, ist die Ablehnung des Bündnisses aus SPD und Wagenknecht-Partei unter AfD-Anhängern. Wenn am Sonntag Landtagswahl in Brandenburg wäre, würde anders als noch im September die Alternative für Deutschland mit 30% knapp vor der SPD mit 28% liegen. Die CDU verbessert sich um etwa 3 Punkte auf 15% und Platz 3 und würde das Bündnis Sarah Wagenknecht, das 12% erreicht, hinter sich lassen. Mit 5% wieder im Brandenburger Landesparlament vertreten, wäre Bündnis 90 die Grünen. In der Frage des Ausbaus des Bundeswehrstandortes Schönewalde-Holzdorf im Süden Brandenburgs und der dort geplanten Stationierung eines modernen Raketenabwehrsystems sagen 48% der befragten Brandenburger, sie unterstützen entsprechende Pläne. 41% stehen dem Ausbau ablehnend gegenüber. Anhänger von SPD, CDU und Bündnisgrünen sagen mehrheitlich Ja zum Ausbau von Schönewalde-Holzdorf. BSW und AfD-Unterstützer lehnen das mehrheitlich ab. Ungeachtet der mehrheitlichen Skepsis der befragten Brandenburger gegenüber der künftigen SPD-BSW-Landesregierung ist Dietmar Woidke unangefochten der Politiker, mit dem die meisten Brandenburger zufrieden sind. 55% sagen das, etwas mehr als ein Drittel ist unzufrieden oder weniger zufrieden mit dem Lausitzer. Mit deutlichem Abstand zu den Woidke-Werten annähernd gleich beliebt sind CDU-Vorsitzender Redmann mit 16%, BSW Landeschef Krumbach mit 13 und mit 12% AfD-Fraktionschef Berndt.
Wichtigste Erkenntnis aus dem Brandenburg-Trend könnte man so zusammenfassen: Die Brandenburger und Brandenburgerinnen mit Ausnahme der Anhänger des BSW rollen der neuen Koalition nicht den roten Teppich aus. ThyssenKrupp, Volkswagen oder andere Industriekonzerne müssen sparen. Arbeitsplätze und auch Standorte sind bedroht. Und jetzt kommt mal eine gute Nachricht und die betrifft unsere Region. Rolls-Royce in Dahlewitz hat einen Großauftrag bekommen und will dafür neue Jobs schaffen. Es geht um Triebwerke für die Boeing 787. Die sollen hier bei uns gewartet werden. Unsere Reporterin Lisa Steger war dabei, als das Projekt vorgestellt wurde.
Das Triebwerk namens Trent 100 ragt 3 Meter in die Höhe. Noch. Bald wird es zerlegt und gewartet. Stuart Tretziak ist einer derjenigen, die dafür jetzt zuständig sind. Der 21-Jährige hat bei Rolls-Royce Fluggerätemechaniker gelernt. Sein Traumjob.
Generell damit dran zu bauen an so einem Triebwerk, was dann wirklich, wo man weiß, das wird hier getestet bei uns, ist erfolgreich, dann geht es raus zum Kunden und fliegt dann da mehrere Jahre dann. Das ist wirklich ein schönes Gefühl.
Für die Wartung eines Triebwerks brauchen die Techniker mehrere tausend Arbeitsstunden. 60 Turbinen will Rolls-Royce im nächsten Jahr annehmen, doch es soll noch mehr werden, sagt Manager Dirk Geisinger. 100 Leute braucht er dafür, einige sind schon da, aber noch nicht alle. Deshalb sucht Geisinger weiter, Ingenieure und vor allem Techniker.
Zunächst mal ist es sicher so, dass früher, wenn Sie eine Bewerbung von Rolls-Royce oder wenn wir uns um Mitarbeiter beworben haben, dann bekamen wir viele Waschkörbe. Und in den Waschkörben war auch sehr gute Qualität. Heute ist es so, wir bekommen immer noch Waschkörbe, aber die Qualität und die Anzahl ist gesunken.
Der Triebwerkebau läuft, es wird weiterhin viel geflogen, sagt Geisinger. Die Jobs bei Rolls-Royce in Dahlewitz, wirbt der Manager, sind sicher.
Da wir jedes Jahr zwischen 300 und 500 neue Triebwerke in den Markt bringen, die alle 40 Jahre und mehr fliegen, sehen Sie schon, generieren wir hier eigentlich ganz sicherlich nichts, was ein Strohfeuer ist, sondern wir generieren hier Jobs für Jahrzehnte.
Zum Startschuss für den Großauftrag war auch Jörg Steinbach gekommen, sein letzter Termin als Wirtschaftsminister in Brandenburg. Ein guter Abschluss, sagt er. Die Luftfahrtbranche hat sich von der Corona-Krise wieder erholt.
Jetzt nach 4 Jahren kommt insbesondere das Geschäft im Langstreckenbereich ganz massiv wieder nach vorne. Und es ist absehbar, dass in diesem Bereich das Geschäft weiter zunehmen wird. Insofern ist es tatsächlich eine nachhaltige Entwicklung.
Ab übermorgen kann Jörg Steinbach ausschlafen. Seine nächsten Projekte stehen schon fest. Er will sich vor allem als Opa engagieren.
Aber erst einmal war er noch mal bei Rolls-Royce. Das Unternehmen will in seinem Turbinenwerk in Dahlewitz 100 neue Arbeitsplätze schaffen. Die Niederlausitzhalle in Senftenberg hat nach bewegter Vergangenheit jetzt auch eine Zukunft. Die Großen des DDR-Sports haben dort dereinst um Medaillen gekämpft. Zum Beispiel Hochspringerin Rosi Ackermann oder Kugelstoßer Udo Bayer. Es ist noch immer die größte Sporthalle Brandenburgs, aber eine ziemlich marode. Mit mehr als 30 Millionen Euro an Strukturfördermitteln soll aus der abgenutzten Halle eine Location werden, die vielfältig genutzt werden kann. Unsere Reporterin Iris Wussmann über die Umbaupläne der Stadt.
Wer über die ziemlich verschlissene Tartanbahn geht, der denkt nicht an frühere Erfolge, sondern nur, das Zeug muss raus. Kommt es auch, so Carsten Henke, der für Bau und Stadtentwicklung zuständig ist.
Der Boden ist 45 Jahre alt und in einem sehr schlechten Zustand. Und für uns wichtig ist, dass natürlich gerade hier auch dann gegebenenfalls verschiedene Böden eingebaut werden, der einerseits befahrbar sein muss, um Ausstellungen zu ermöglichen, der aber auch Leichtathletik ermöglichen soll.
Der denkmalgeschützte Bau, der 1959 vermutlich aus einem Kohleschuppen entstanden ist, soll komplett umgekrempelt werden. Hier sollen Messen, Konzerte, Tagungen und natürlich auch Sport stattfinden. Immerhin passen rund 4000 Leute rein, so Bürgermeister Andreas Pfeiffer. Ein riesiger Veranstaltungsort, nicht nur für Senftenberg.
Für die ganze Region. Das ist eine Multifunktionshalle fürs 21. Jahrhundert, für die Wirtschaft, für die Universität, aber natürlich auch für die Vereine.
Bis dahin muss noch allerhand geplant und ausgeschrieben werden. 2027 soll der Umbau beginnen, 2 Jahre später das neue Wunderwerk fertig sein. Schiefgehen könne mit den vielen Millionen eigentlich nichts mehr, so der Bürgermeister, schließlich sei die Förderfähigkeit anerkannt. Die letzte Chance für die Halle, meint der Mann vom Bau, Carsten Henkel.
Die Halle ist de facto seit 45 Jahren im Dauerbetrieb. Irgendwann würden wir de facto auf ein Szenario zusteuern, dass draußen ein Schild hängen würde, dauerhaft geschlossen, wenn wir hier nicht mit einer grundhaften Sanierung reingehen.
Bis der Umbau beginnt, kann die Halle weiter genutzt werden. Am 10. Januar sind die ehemaligen DDR-Oberligamannschaften wieder hier und spielen hoffentlich guten Fußball auf dem ziemlich verschlissenen Tartanboden.
Und in Zukunft heißt es nicht nur sportfrei in der Niederlausitzhalle in Senftenberg. Der erste FC Union gibt neue Stadionaktien aus, das passende Geschenk zu Weihnachten. Die Aktie gibt es aber nur für Union-Fans. Einige Millionen Euro soll das in die Vereinskassen spülen. Dienstagmorgen wurde das Büro in der Alten Försterei geöffnet, wo die Aktien gezeichnet werden können. Einen Ansturm hat RBB-Reporterin Juliane Kowolek nicht beobachtet. Eine Schlange bildete sich aber schon.
Also ich sag mal so, so viele wie bei einem Heimspiel sind es jetzt nicht unbedingt, aber ich zähle mal so durch in der Schlange, so 30, 40 Leute würde ich sagen, die wollen hier vor dem Aktienbüro stehen sie an und sich ihre Aktie kaufen. Und auf diesem Parkplatz vor dem Stadion, auf der eisernen Promenade, sind hier so kleine Buden aufgebaut und hier können dann die stolzen Aktienbesitzer später sich treffen, ein bisschen quatschen, es gibt ein kostenloses Frühstück mit Kaffee, Sekt und belegten Brötchen. Und als ich aber hier auf den ersten in der Schlange gefragt habe, was er macht, war er so richtig, richtig stolz. Bernd aus Pankow rief mir entgegen, ich bin hier der Erste. Und er sagte mir, er hat heute frei, ist extra früh gekommen, um hier seine Aktie zu kaufen. Die kostet ja immerhin 500 Euro. Das ist nicht gerade wenig für ihn, aber eine absolute Herzensangelegenheit.
Es war eine Menge Holz, aber es ist für einen guten Zweck. Und wir bleiben vor allem selbstbestimmt. sind nicht so auf zwielichtige Sponsoren angewiesen. Also da brauchen wir ja nicht drüber reden. Das ist richtig angelegtes Geld. Da will man keine Dividende, darum geht es nicht. Wir sind eine Familie und wir renovieren unser Wohnzimmer halt selber.
Und was machst du mit dieser Aktie dann?
Die wird schön gerahmt und kommt in meine Union-Ecke, ist ja schon klar.
Also es geht so um was Symbolisches am Ende. Ne? Es ist ja quasi eine Spende, denn so einen richtigen Gegenwert bekommen die Fans hier nicht für ihre 500 Euro. Klar, ein Stimmrecht auf der Hauptversammlung, aber am Ende geht es darum, dass die Stadiongesellschaft hier Geld einsammelt, um dieses Stadion auch in Zukunft eigenständig verwalten zu können.
Bis 10. Januar noch können Union-Fans Aktien für die Alte Försterei zeichnen, auch online, dann aber ohne Frühstück.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Unzählige schwarze Förderbänder laufen in der riesigen Halle von oben nach unten, von unten nach oben, von links nach rechts und rechts nach links. Im Paketzentrum Ludwigsfelde werden jetzt in der Vorweihnachtszeit 50.000 Pakete bearbeitet. Pro Stunde. Tim David Raschke ist Teamleiter hier im Paketzentrum und gerade lädt er mit ordentlich Tempo aus einem der vielen silberfarbenen Mannshohen Rollbehälter Pakete unterschiedlicher Größen auf eines der Förderbänder.
Weihnachtsgeschäft, wie man sieht, eine Menge los, definitiv. Wir geben unser Bestes, dass alle möglichen Pakete halt rausgehen, auch pünktlich, und jeder seine Pakete bekommt zu Weihnachten.
Vor Weihnachten stellt der Lieferdienst DHL täglich rund eine 500.000 Pakete in der Hauptstadtregion zu. Das sind rund doppelt so viele Zustellungen wie an einem durchschnittlichen Tag im Gesamtjahr. Die Paketmengen laufen für Berlin und einen Großteil Brandenburgs über die drei DHL-Paketzentren in Ludwigsfelde, Rüdersdorf und Börnecke. Das Paketzentrum Ludwigsfelde gehört dabei zu den größten in Deutschland und zu den leistungsfähigsten in Europa. Logistisch und planerisch ist es gerade eine ziemlich anspruchsvolle Zeit für Werksleiter Christian Dräger.
Beim Weihnachtsgeschäft ist natürlich die Herausforderung, erstmal mit den Sendungsmengen wirklich umgehen zu können. Ja, man muss ja mal gucken, eine gewisse Prognose, ja, wann kommt wirklich die Verkehrsmenge bei uns an? Habe ich ausreichend Mitarbeiter vor Ort? Ja, oder spielen auch die Wetterbedingungen eine Rolle und. Ne, und halt wirklich zeitnah die Pakete halt zu bearbeiten.
Hightech kommt in der Sortierhalle zum Einsatz. Elektronische Sortiersysteme sorgen dafür, dass die Post auf den richtigen Weg gebracht wird. Ein Spezialscanner erfasst die Informationen eines Paketes, und zwar auf all dessen Seiten. Trotzdem geht hier in diesem riesigen Förderbandlabyrinth nichts ohne den Menschen. Tim David Raschke fischt gerade ein Paket aus dem Transportkarren. Der weiche Inhalt, vermutlich ein Textil, ist verpackt in einer zu großen weißen Plastiktüte.
Ist für die Maschine eigentlich auch gar nicht gut. Dadurch kann halt das Paket jedes Mal rumeiern, sage ich mal, auf dem Band drauf und wird halt somit nicht endverteilt und bleibt ewig auf dem Band drauf. Oder wird zur Not vielleicht noch sogar von der Maschine oben gefressen und das Paket ist dann erstmal nicht mehr auffindbar.
Transportfähig macht das Problempaket die Mausefalle. Im Firmenjargon heißt so ein flaches Brett, das elastische, hosenträgerartige Riemen hat. Hier schnallt Tim Raschke das Paket ein und schickt es auf die Reise über die diversen Förderbänder, damit es dann schließlich bei Agnieszka Züch landet. Sie überwacht das Einladen an den sogenannten Brücken. Hier werden die Pakete auf die Transport-Lkw verladen.
Hier kommen die Pakete runter und die Mitarbeiter beladen die Pakete in die Brücke, je nach Ziel. Wir müssen auch achten, ob die Pakete ordentlich beladen sind. Ja, schwere unten, die leichten Pakete müssen nach oben.
Den Weihnachtsstress nimmt sie sportlich, wie fast alle hier. Und weil Werksleiter Christian Dräger sein gutes Team kennt, ist er sich sicher, wer als Privatkundin oder Kunde sein Paket bis zum 20.12. in der Postfiliale oder beim Zusteller abgibt, der kann sicher davon ausgehen, dass das Paket bis zum 24.12., also Heiligabend, auch zugestellt wird.
Irina Grabowski sagt Tschüss.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.